Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Jörg Münchenberg am Mikrofon einen schönen guten Abend. Wie so oft ist es eine Frage der Perspektive. Eigentümer und Vermieter werden heute das Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit großer Genugtuung zur Kenntnis genommen haben, das den Berliner Mietendeckel kurzerhand wieder einkassiert hat. Mieter hingegen fürchten jetzt drohende Nachzahlungen. Und über all dem bleibt das ungelöste Problem, wie Wohnraum in den Ballungszentren halbwegs bezahlbar bleibt. Am Ende könnte es zwar der Bund mit einem eigenen Gesetz richten, allerdings ist die Zeit bis zu den Bundestagswahlen inzwischen denkbar knapp. Die Karlsruher Entscheidung und die Reaktionen natürlich ein Thema dieser Sendung. Zudem berichten wir über die aktuelle Corona-Lage. Gesundheitsminister Jens Spahn hat heute die Länder noch einmal eindringlich zu sofortigen Maßnahmen gegen die steigenden Infektionszahlen aufgerufen. Innenminister Horst Seehofer hat die Kriminalstatistik für 2020 vorgestellt. Die Wirtschaftsforschungsinstitute senken ihre Konjunkturprognose ab. Erster Rückschlag für Armin Laschet beim Kampf um die Kanzlerkandidatur. Die USA verhängen neue Sanktionen gegen Russland. US-Außenminister Blinken besucht überraschend Afghanistan. Und 2 Jahre nach dem Brand von Notre Dame informierte sich heute der französische Präsident Macron über den Stand der Wiederaufbauarbeiten. Zunächst aber nach Karlsruhe. Das Urteil war mit Spannung erwartet worden, geht es doch für die Betroffenen um viel Geld. Im Februar letzten Jahres hatte der Berliner Senat den umstrittenen Mietendeckel eingeführt. Damals waren die Mieten für 1,5 Millionen Berliner Wohnungen auf dem Stand vom Juni 2019 eingefroren worden für den Zeitraum von 5 Jahren. Aber die Kritiker der Maßnahme klagten bis zum Bundesverfassungsgericht mit Erfolg. Aus Karlsruhe der Bericht von Klaus Hempel.
Auf viele Mieterinnen und Mieter in Berlin kommen nun höhere Mieten zu. Wenn sie Pech haben, müssen sie sogar Mieten für die vergangenen Monate nachzahlen. Denn sie können sich ab sofort nicht mehr auf den Mietendeckel berufen. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist der Mietendeckel in Berlin verfassungswidrig und damit nichtig. Der entscheidende Punkt: Nach Ansicht der Verfassungsrichter habe das Land Berlin für das entsprechende Gesetz keine Gesetzgebungskompetenz gehabt, hätte es also nicht erlassen dürfen. Für das Mietrecht sei ausschließlich der Bund zuständig. Der Bund habe im bürgerlichen Gesetzbuch das Mietrecht abschließend geregelt, deshalb dürften die Bundesländer keine eigenen Gesetze erlassen. Eingeführt wurde der Mietendeckel Anfang letzten Jahres. Die rot-rot-grüne Landesregierung wollte damit verhindern, dass die Mieten in Berlin weiterhin stark ansteigen. Bestehende Mieten wurden erst einmal eingefroren. Wurde eine Wohnung neu vermietet, mussten gesetzlich festgelegte Obergrenzen beachtet werden. Bei Verstößen drohte dem Vermieter ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro. Die Regelungen waren auf 5 Jahre befristet. Sie sollten 2025 auslaufen. Doch diese Regelungen gelten nun nicht mehr. Das Bundesverfassungsgericht gab damit Bundestagsabgeordneten von Union und FDP Recht, die gegen den Mietendeckel geklagt hatten. Auch 2 Berliner Gerichte hatten Zweifel, ob der Mietendeckel verfassungskonform ist und hatten deshalb das Verfassungsgericht um eine Prüfung gebeten. Mit dem Beschluss ist nun klargestellt, dass die Berliner Regelung nicht als Vorbild für andere Bundesländer taugt. Nur der Bundesgesetzgeber darf die Mieten gesetzlich begrenzen. Dies hat er mit der bundesweit geltenden Mietpreisbremse bereits getan. Seit 2015 dürfen Vermieter in Gebieten, in denen der Wohnungsmarkt angespannt ist, höchstens 10% auf die ortsübliche Vergleichsmiete aufschlagen, wenn sie eine Wohnung neu vermieten. Diese Regelung reicht nach Ansicht des Berliner Senats und des Deutschen Mieterbundes aber nicht aus, um den Anstieg der Mieten in Ballungsräumen wirksam zu begrenzen. Beide erklärten heute, dass nun der Bundesgesetzgeber handeln müsse.
Der Bericht von Klaus Hempel. Viele also hatten dieses Urteil herbeigesehnt oder sich davor gefürchtet, je nach Interessenlage. Zu den Reaktionen Sebastian Engelbrecht.
Das Urteil der Verfassungsrichter macht das Durcheinander auf dem Berliner Wohnungsmarkt perfekt. Etwa 400.000 Berlinerinnen und Berliner durften ihre Miete seit November absenken, wenn sie die Obergrenzen überschritt, die das Mietendeckelgesetz festlegte. Jetzt müssen sie die einbehaltenen Summen an ihre Vermieter zurückzahlen. Viele haben den Differenzbetrag nicht zurückgelegt. Vor einem Supermarkt in Berlin-Mitte herrscht nach den Nachrichten aus Karlsruhe schlechte Stimmung.
Es ist schlimm für die, die kein Geld zurückgehalten haben und jetzt bezahlen müssen wahrscheinlich, ne?
Ich finde es empörend eigentlich, weil jetzt sich die Miete auf Nachzahlung, fette Nachzahlung einstellen müssen. oder man muss die Wohnung wechseln. Mit uns wird gespielt, hin und her jongliert, egal auch Verluste.
Auch der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, Rainer Wild, meint, das Karlsruher Urteil gehe zu Lasten der Mieter. Viele Vermieter haben in den vergangenen anderthalb Jahren in neuen Verträgen eine gedeckelte Miete festgeschrieben und eine sogenannte Schattenmiete für den Fall, dass Karlsruhe das Berliner Landesgesetz für ungültig erklärt. Nun müsse vor Gerichten geklärt werden, ob diese Verträge überhaupt gültig seien, meint Rainer Wild.
Das ist auch sozialpolitisch eine Katastrophe, weil das Bundesverfassungsgericht sich überhaupt nicht darum gekümmert hat, was mit den zahllosen Verhältnissen zwischen Mieter und Vermieter, die ja jetzt weiter Bestand gehabt haben während der Mietendeckelzeit, geschehen soll. Dazu gibt es keine Äußerung in dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und das verärgert doch sehr.
Der Berliner Mieterverein will jetzt gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund einen bundesweiten Mietenstopp durchsetzen.
Richtig ist, dass diese Forderung nach Begrenzung der Miethöhen natürlich jetzt sich an den Bundesgesetzgeber in erster Linie richten müssen. Und das werden wir auch tun.
Einen bundesweiten Mietendeckel forderte auch der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert. Bestätigt fühlt sich durch das Karlsruher Urteil die Immobilienwirtschaft. Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund, forderte als Konsequenz den Rücktritt des Berliner regierenden Bürgermeisters Müller und von Bausenator Scheel.
Das Gesetz ist einfach klipp und klar jenseits des Grundgesetzes. Der Berliner Senat hat sich über unsere Verfassung gestellt und es ist gut, dass das Bundesverfassungsgericht hier Klarheit geschafft hat.
Zufrieden zeigte sich auch Jan-Marco Lutschak von der CDU. Er hatte den Normenkontrollantrag gegen den Mietendeckel beim Bundesverfassungsgericht koordiniert. 284 Bundestagsabgeordnete von CDU und FDP hatten sich beteiligt.
Das ist jetzt kein Tag des Jubels. Also es klingen hier keine Sektgläser und es knallen auch keine Champagnerkorken, sondern ganz im Gegenteil. Meine Bewertung ist tatsächlich, dass es jetzt zwei verlorene Jahre für die Berliner Mieterinnen und Mieter gegeben hat.
Dieser Vorwurf richtet sich vor allem gegen den Berliner Bausenator Sebastian Scheel von der Linken. Er steht als Nachfolger von Katrin Lompscher in erster Linie für das Projekt des Mietendeckels. Scheel sieht den Senat jetzt in der Pflicht, Mietern zu helfen, die Nachzahlungen an ihre Vermieter nicht begleichen können.
Wir werden jetzt sehen, wie wir mit den Konsequenzen umgehen. Für uns ist natürlich wichtig, dass wir sozialverträgliche Lösungen jetzt auch finden für diejenigen, die vielleicht dort jetzt unverschuldet in Not geraten.
Der Wohnungskonzern Vonovia kündigte an, man werde auf Mietnachforderungen verzichten. Die Deutsche Wohnen dagegen wird auf Nachzahlungen ihrer Mieter bestehen.
Sebastian Engelbrecht war das über die Folgen und die Reaktionen nach dem Urteil des Verfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel. Die Bundesnotbremse so rum lässt weiter auf sich warten. Erst in der kommenden Woche dürfte die Änderung des Infektionsschutzgesetzes parlamentarisch abgeschlossen sein. Unterdessen steigen die Infektionszahlen mit Corona weiter, während es gleichzeitig immer wieder Berichte über lokale Lockerungen gibt. Jürgen König fasst die aktuelle Lage zusammen.
Die Appelle von Jens Spahn und Lothar Wieler werden von Woche zu Woche dramatischer. Bei ihrer heutigen gemeinsamen Pressekonferenz verlangten sowohl der Bundesgesundheitsminister wie auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts Sofortmaßnahmen der Länder mit 29.426 Neuinfektionen an einem Tag. Nähere sich Deutschland den Spitzenwerten der zweiten Corona-Welle, so Lothar Wieler. Die Lage auf den Intensivstationen sei so alarmierend, dass elektive, also planbare Operationen, wo immer möglich verschoben werden sollten.
Wir können jetzt schon in einigen Städten und Ballungszentren beobachten, dass es vorübergehend keine freien Intensivbetten mehr gibt. Und das in einer Situation, in der wir ja damit rechnen müssen, dass in den kommenden Wochen noch mehr schwerkranke Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden müssen, da ja die Fallzahlen steigen.
Jeder Tag zählt, das sagte Jens Spahn auch heute wieder und appellierte an die Länder, die bestehenden Möglichkeiten im Kampf gegen die Corona-Pandemie auch wirklich zu nutzen.
Es ist gut, dass wir mit der Notbremse per Bundesgesetz bald eine einheitliche und nachvollziehbare Regelung haben. Aber wir sollten nicht darauf warten, bis der Bundestag nächste Woche dieses Gesetz beschlossen hat. Ich habe bereits vor einer Woche gesagt, dass es zusätzliche Maßnahmen braucht und wir konsequent handeln müssen. Die Zeit drängt und bereits jetzt haben alle auch die Möglichkeit, schon zu handeln. Man muss nicht auf dieses Bundesgesetz warten.
Täglich würden derzeit an die 700.000 Menschen in Deutschland gegen Covid-19 geimpft. 17,6% der Deutschen hätten mindestens ihre Erstimpfung erhalten. Aber
leider kommen diese Fortschritte durch das aktuelle Infektionsgeschehen nicht so zum Tragen, wie man es sich wünschen würde. Denn gegen ein exponentielles Wachstum der Infektionen kann man nicht animpfen oder antesten.
Auch RKI-Chef Lothar Wieler wandte sich ausdrücklich an die Entscheidungsträger. Die Zahlen müssten runter. Naiv sei es zu glauben, bei hohen Zahlen das Virus wegtesten zu können.
Jetzt erwarte ich, dass die Entscheidungsträger uns alle unterstützen, die dritte Welle zu brechen. Mit Verordnungen von wirksamen Strategien und auch mit konsequenter Umsetzung dieser Strategien.
Die Diskussion über Ausgangssperren, wie sie das geänderte Infektionsschutzgesetz bundeseinheitlich möglich machen würde, ging auch heute weiter. Der bayerische SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post drohte mit einer Verfassungsklage. Der Bild-Zeitung sagte er, sollte es bei dem Automatismus bleiben, wonach ab einem bestimmten Inzidenzwert Ausgangssperren verhängt werden müssen, sehe er die Verhältnismäßigkeit der Mittel nicht mehr gewahrt. Bärbel Baas, die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, verteidigte indes die Pläne für eine Ausgangssperre. In der ARD sagte sie:
Man kann sich immer jede einzelne Maßnahme angucken und gute Gründe dafür oder dagegen finden. Nur wir sind mitten in einer dritten Welle und wir müssen jetzt alle Maßnahmen, das heißt ein schärferes Testregime, die Leute müssen, wenn es geht, ins Homeoffice gehen. Das ist ein Gesamtpaket. Und wenn es geht, sollten wir uns nach Möglichkeit nach 21 Uhr, wenn es nicht zwingend notwendig ist, auch nicht mehr gegenseitig besuchen und auf der Straße sein. Das wird helfen, diese dritte Welle zu brechen. Wir müssen jetzt die Notbremse ziehen.
Morgen wird der Bundestag zum ersten Mal über den Gesetzentwurf für bundeseinheitliche Notbremseregeln debattieren. Frühestens Ende nächster Woche könnte das Gesetz in Kraft treten.
Jürgen König. Die Pandemie hat auch in der Kriminalstatistik tiefe Spuren hinterlassen, was nicht weiter verwunderlich ist. Denn weil die Menschen zwangsläufig viel mehr zu Hause sind, ist nicht zuletzt die Zahl der Wohnungseinbrüche deutlich gesunken. Die häusliche Präsenz hat offenbar viele Einbrecher abgeschreckt. Dennoch weist die Statistik auch Schattenseiten aus. Gudula Geuter hat die Einzelheiten.
Corona prägt den Alltag und damit auch die Kriminalität. In vielfacher Hinsicht schlagen sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Pandemie in der polizeilichen Kriminalstatistik für das vergangene Jahr wieder. Eine Statistik, für die insgesamt gilt:
Deutschland ist ein sicheres Land.
So zumindest das Resümee von Thomas Strobel, Innenminister von Baden-Württemberg und Vorsitzender der Fachministerkonferenz. Bei seinem Bundeskollegen Horst Seehofer klingt es so:
Von Jahr zu Jahr verzeichnen wir weniger Straftaten. Für das Berichtsjahr 2020 waren es nur noch 5,3 Millionen Fälle. Das sind über 1 Million weniger erfasste Straftaten als noch vor 5 Jahren.
Auch die Aufklärungsquote ist weiter gestiegen. An den positiven Entwicklungen hat Corona seinen Anteil. Auch mangels Gelegenheit, meint Seehofer, sei die Zahl der Diebstahlsdelikte gesunken. Das betrifft allen voran Wohnungseinbrüche, aber auch Auto-, Laden- und Taschendiebstähle. Deutlich hat die Zahl der Erpressungen abgenommen, ebenso Straftaten gegen das Waffengesetz und ausländerrechtliche Verstöße. Die Kehrseite: Die Cyberkriminalität ist massiv gestiegen. Einen Grund nennt der CDU-Mann Strobel:
Die Tatsache, dass sich aber in hoher Geschwindigkeit vieles von unserem Leben ins Netz verlagert hat, diese dynamische Entwicklung ist häufig auf Kosten der IT-Sicherheit gegangen.
Aber nicht nur Sicherheitslücken, auch die bloße Zunahme von Geschäften im Internet dürfte verantwortlich sein für den Anstieg. Um mehr als 11% sind Warenbetrugstaten gestiegen. Corona hatte weitere Folgen in der Wirtschaftskriminalität.
Der hohe Anstieg der Fallzahlen beim Subventionsbetrug steht im Zusammenhang mit der betrügerischen Beantragung von Corona-Soforthilfen. Hier haben Kriminelle die aktuelle Notlage ausgenutzt, um sich selbst finanziell zu bereichern.
In einigen Deliktsbereichen ist die Dunkelziffer schon üblicherweise besonders hoch, so bei der häuslichen Gewalt. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, vermutet, dass das für das vergangene Jahr ganz besonders gilt und dass die Zahlen, die jetzt mindestens für die Zeit des ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr leicht gestiegen sind, weiter zunehmen werden. Denn die Opfer zögerten oft lange mit der Anzeige, erst recht, solange die Gewaltsituation noch anhalte. Ganz massiv, um mehr als 54%, haben strafbare Pornografiedelikte zugenommen, darunter vor allem Kinder- und Jugendpornografie. Das ist eine schlechte und eine gute Nachricht, denn die Ermittler gehen davon aus, dass sie in diesen Fällen das Dunkelfeld immer besser aufhellen können. In einem Deliktsbereich gibt es keinen Vergleich zum Vorjahr. Über 6.700 Straftaten nach dem Infektionsschutzgesetz zählte das BKA. Manche Landesverfassungsschutzämter haben beschlossen, die Corona-Leugner-Szene zu beobachten.
Ich bin auch dafür, dass diese Szene nicht nur in den Blick genommen wird, sondern als Beobachtungsobjekt der Verfassungsschutzbehörden eingestuft wird.
So der Minister, der betonte, damit sei weder die Demonstration gegen noch die Kritik an Anti-Corona-Maßnahmen gemeint. Mit Blick auf die massenhaften Verstöße gegen Auflagen am Kar-Samstag in Stuttgart nutze es aber nichts, wenn man sage, das darf sich nicht wiederholen und es wiederhole sich dann doch.
Gute heute war das über die polizeiliche Kriminalstatistik 2020. Eigentlich sind sich die Experten einig, wenn Corona erst einmal halbwegs überstanden ist, dürfte auch die Konjunktur wieder deutlich anziehen. Schließlich können die Menschen dann das Geld, das sie bislang wegen geschlossener Geschäfte und abgesagter Reisen eingespart haben, wieder ausgeben. Die Frage ist nur, wann das der Fall sein wird. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute sind jedenfalls etwas skeptischer geworden. Anja Drobitinski berichtet.
Um 3,7% wird das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr voraussichtlich wachsen, sagen die Forscher voraus. Im nächsten Jahr werden es 3,9% sein. Die neue Infektionswelle und der damit verbundene Lockdown verzögern die wirtschaftliche Erholung. In den ersten 3 Monaten des Jahres schrumpfte die Wirtschaftsleistung um 1,8% im Vergleich zum ersten Quartal 2020. Die Forschungsinstitute mussten ihre Prognose vom Herbst um 1 Prozentpunkt nach unten korrigieren. Sie gehen in ihrer Berechnung davon aus, dass der aktuelle Lockdown fortgesetzt und die zuletzt erlaubten Lockerungen wieder rückgängig gemacht werden. Neue Freiheiten werde es wohl erst Mitte Mai geben. Sobald große Teile der Bevölkerung geimpft sind, werde aber eine kräftige Erholung einsetzen. Im Sommer werden dann wieder deutlich mehr Geschäfte möglich sein, so die Forscher, vor allem im Dienstleistungsbereich, der jetzt stark eingeschränkt ist. Dann werden laut der Prognose auch wieder mehr Menschen erwerbstätig sein. Für das laufende Jahr rechnen die Wissenschaftler mit einem Anstieg um 26.000 Menschen. 2022 werde gut 500.000 dazukommen. Dann wäre die Arbeitslosenquote wieder geringer als vor der Krise. Für Anfang 2022 rechnen die Wissenschaftler damit, dass die deutschen Unternehmen wieder normal ausgelastet sein werden. Die Ausgaben des Staates werden in diesem Jahr wohl auf 159 Milliarden Euro steigen, so die Prognose. Das ist mehr als im ersten Pandemiejahr 2020. Zwar nimmt der Staat inzwischen wieder mehr Steuern ein, gleichzeitig muss er aber viel Geld für Impfungen und Tests ausgeben.
Informationen waren das von Anja Dobrydinsky. Im Machtkampf zwischen Armin Laschet und Markus Söder um die Kanzlerkandidatur der Union zeichnet sich bislang keine Lösung ab. Söder spielt ganz offensichtlich auf Zeit. Ja, und diese Taktik könnte vielleicht aufgehen, denn erstmals hat sich jetzt auch ein CDU-Ministerpräsident auf die Seite des CSU-Chefs geschlagen. Laschets Unterstützung weist also erste Risse auf. Stefan Dietjen.
Kein weißer Rauch bei der Union, nirgends. Niemand wagt vorherzusagen, wie oder wann der Kampf um die Kanzlerkandidatur von CDU und CSU endet. Von einem zunächst angekündigten Treffen von Parteidelegationen wie bei Friedens- oder Tarifverhandlungen ist keine Rede mehr. Es heißt, Laschet und Söder telefonierten miteinander, die Fronten aber seien hart, keiner wolle dem anderen weichen, eine Einigung sei nicht absehbar. Im angeblich geschlossenen Block der CDU-Führung hinter Armin Laschet hat sich unterdessen ein Riss gezeigt. Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, sprach sich indirekt für Söder aus. Es gehe nicht um Sympathie, Vertrauen oder Charaktereigenschaften, sagte Haseloff dem Spiegel. Auch wenn jemand absolut kanzlerfähig sei, helfe es nicht weiter, wenn er das Amt nicht erreiche, weil die Wählerinnen und Wähler ihn nicht ließen. Leider, so sagte Haseloff, gehe es jetzt nur um harte Machtfragen. Charakter und Vertrauenswürdigkeit sind die Eigenschaften, die Anhänger Laschets dem bayerischen Ministerpräsidenten absprechen. Hinter den Kulissen wird auf einen angeblich herrischen Regierungsstil in München verwiesen. In Bayern seien Regierung und Partei inzwischen ausschließlich auf die Person Söders zugeschnitten. Der Vergleich mit dem österreichischen Bundeskanzler Kurz wird gezogen. Für die einen, vor allem in der CDU, ist die ÖVP das abschreckende Beispiel einer einstigen Volkspartei, die zu einer ganz auf die Führungsperson Kurz zugeschnittenen Bewegung wurde. Für die anderen, besonders in der CSU, ist Kurz Vorbild und Prototyp eines charismatischen und erfolgreichen Erneuerers konservativer Parteien. Die Junge Union, die parteiübergreifende Nachwuchsorganisation von CDU und CSU, setzte Söder und Laschet derweil ein Ultimatum. Wenn die Vorsitzenden bis Samstag keine Entscheidung treffen, werde die Nachwuchsorganisation ein Votum abgeben. Es dürfte für Söder ausfallen. Auch viele Abgeordnete, die am Wochenende in ihre Wahlkreise fahren und sich der Basis gegenüber erklären müssen, drängen auf eine schnelle Entscheidung, zucken aber ebenfalls mit den Schultern, wenn sie gefragt werden, wie sie in dieser verfahrenen Situation fallen könne.
Stefan Detjen war das über die weiterhin unübersichtliche Lage im Unionsmachtkampf um die Kanzlerkandidatur. Und um 18.30 Uhr gehen wir ins Ausland. Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind denkbar schlecht. So nannte US-Präsident Biden den russischen Amtskollegen Putin erst kürzlich einen, Zitat, Killer. Trotzdem hatte er ein bilaterales Treffen vorgeschlagen. Die Vorzeichen dafür sind jedoch eher schwierig, zumal die USA heute neue Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Doris Simon in Washington, warum diese neuen Sanktionen?
Ja, das Weiße Haus hat heute eine Erklärung veröffentlicht. Darin heißt es, wir verteidigen unsere nationalen Interessen und wir legen der russischen Regierung Kosten für Handlungen auf, die uns zu schaden versuchen. Präsident Joe Biden hat direkt nach Amtsantritt den Auftrag gegeben, zu prüfen, wie man in 4 konkreten Bereichen auf russische Aktionen reagiert sollte. Das erste war der massive Hackerangriff, der im letzten Dezember bekannt wurde, SolarWinds genannt. Das ist eine Wartungssoftware, über die sich der russische Auslandsgeheimdienst SVR in mehr als 16.000 Computersysteme weltweit hineinbegeben hat, sie ausgespäht hat. Es war ein massiver Angriff in den USA auf Ministerien, auf Behörden, auf Unternehmen, darunter Microsoft. Das zweite ist Vorwurf Einmischung in die Wahlen in den USA. Dann geht es um das angebliche Kopfgeld, das Russland den Taliban zahlt für jeden getöteten US-Soldaten und schließlich um die Besetzung der Krim. Und das, was heute verkündet wurde, das sind die Reaktionen der USA.
Mhm. Was genau enthalten die neuen Sanktionen? Wie geht Washington davor?
Ganz unterschiedlich. Zum einen werden 10 Personen aus der Washingtoner Vertretung, diplomatischen Vertretung Russlands ausgewiesen, darunter 5 Geheimdienstler. Dann dürfen US-Finanzunternehmen nicht mehr mit russischen Staatsschulden handeln. Da werden wahrscheinlich Banken in der ganzen Welt folgen. Und das wird die Kosten für den russischen Schuldendienst voraussichtlich deutlich erhöhen. Dann sind 6 russische Technologieunternehmen benannt worden, die an diesem großen Hack, der über Monate hinweg unentdeckt lief, beteiligt waren. Es sind 32 Organisationen und Einzelpersonen sanktioniert worden wegen der Einmischung in die Wahlen. Es sind weitere 8 Personen und Einrichtungen sanktioniert worden wegen der Krim. Und was die Afghanistan-Kopfgelder auf amerikanische Soldaten angeht, wurde nur gesagt, die Regierung reagiert darauf, aber aus Geheimhaltungsgründen und Sensibilität der Angelegenheit wird nicht veröffentlicht, wie.
Mhm. Was heißt das denn jetzt alles für mögliche Chancen, dass sich Putin und Biden nochmal persönlich treffen? Der amerikanische Präsident hatte ja dieses Angebot gemacht.
Ja, das muss man wirklich beides zusammen sehen. Und das hat der nationale Sicherheitsberater von Präsident Biden, Jake Sullivan, heute Morgen auch nochmal im Sender CNN gesagt. Es müsse eine deutliche und eine glaubwürdige Antwort geben. Die sei jetzt da. Aber die Situation solle nicht eskaliert werden.
His goal is to provide a significant and credible response, but not to escalate the situation.
Und in Bezug auf das Gespräch mit Präsident Putin in dieser Woche, wo es ja vor allem um die Ukraine ging, hat Sullivan gesagt, Biden habe nicht um den heißen Brei herumgeredet. Er habe Putin klar gesagt, es werde Sanktionen geben, aber er werde sich anstrengen und hoffe, dass Putin genauso dabei unterwegs sei, dass es nicht zu einer Abwärtsspirale führe. Das heißt, ein sozusagen zweiseitiger Ansatz. Einerseits eine klare Antwort, wie Biden es immer schon angekündigt hat, aber dann doch das Bemühen darüber nicht insgesamt die Beziehungen zu Russland wirklich richtig schlecht werden zu lassen.
Informationen waren das von unserer USA-Korrespondentin Doris Simon. Dankeschön nach Washington. Gestern erst hatten die USA ja angekündigt, dass sie ihre Truppen bis zum 11. September vollständig aus Afghanistan abziehen werden, ebenso wie die NATO-Staaten dann. Der Schritt ist bei Experten allerdings umstritten, denn die Sicherheitslage im Land ist weiterhin höchst fragil und könnte nach einem Truppenabzug völlig außer Kontrolle geraten. Und so war es wohl jetzt der Versuch politischer Schadensbegrenzung, dass der amerikanische Außenminister Blinken kurzerhand nach Kabul gereist ist. Silke Dietrich hat die Einzelheiten.
Wir haben ein neues Kapitel, aber es ist ein Kapitel, das wir zusammenschreiben, das sagte Außenminister Blinken heute in Kabul. Auch wenn die Truppen nun abziehen, wolle sich die USA weiterhin in Afghanistan engagieren und fühle sich den Menschen dort auch immer noch verpflichtet. Gestern hatte der US-Präsident angekündigt, dass die Truppen bis zum 11. September abziehen werden. Ein symbolträchtiges Datum. Es ist der 20. Jahrestag der Terroranschläge auf die USA, die der Anlass für den Einsatz in Afghanistan waren. Auch die NATO hat am Mittwoch das Ende des Einsatzes im Land angekündigt. Vertreter der afghanischen Regierung haben dem US-Außenminister für den Einsatz im Land gedankt. Die Taliban allerdings werfen der US-Regierung in einem Statement vor, ein Abkommen gebrochen zu haben. Das war im letzten Jahr geschlossen worden, noch unter US-Präsident Donald Trump. Sie würden niemals nachgeben, sagen die Taliban, bis ihr Land unabhängig sei und endlich ein islamisches System eingeführt würde.
Der amerikanische Außenminister Blinken besucht kurzerhand Kabul. Das war der Bericht von Silke Dietrich. 2 Jahre nach dem verheerenden Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame hat sich heute Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor Ort einen Eindruck von den Wiederaufbauarbeiten verschafft. Bei dem Besuch ist Macron von mehreren Ministern sowie Architekten begleitet worden. Aus Paris berichtet Sabine Wachs.
Fotografen begleiten Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron auf die wohl berühmteste Baustelle des Landes. Im dunkelblauen Handwerker-Overall, einen weißen Schutzhelm auf dem Kopf, steht Macron auf einem Baugerüst, das auf dem zu großen Teilen zerstörten Dach der Kathedrale Notre-Dame de Paris angebracht ist. Wir sehen hier, wie viel in den vergangenen 2 Jahren schon geschafft wurde. Sicherungsarbeiten und vor allem auch die Begutachtung der Schäden, was jetzt nicht wirklich sichtbar ist. Und dann natürlich all die Gewerke, die hier arbeiten, die Gerüstbauer oder auch die Industriekletterer. Vor allem die Kletterer haben in den vergangenen 2 Jahren Immenses geleistet. Mit Seilen gesichert hingen sie über Monate frei über einem Baugerüst, das beim Brand vollständig eingeschmolzen war. Einen Knoten aus mehr als 200 Tonnen Stahl haben sie vorsichtig und von Hand auseinandergeschweißt, dann Stück für Stück abgetragen. Die Angst, dass ein einzelnes, instabiles Gerüstteil, sollte es fallen, die gesamte Kathedrale mit sich reißen könnte, war groß. Seitdem das Gerüst vom Dach ist, ist Notre-Dame nicht mehr einsturzgefährdet. Wie geht es in den kommenden Monaten weiter, fragt Macron einen Bauleiter. Sobald im Inneren der Kathedrale die Gewölbe gesichert sind, können wir einen großen Schirm über das Loch im Dach spannen, sagt er. Der Schirm wird auf Schienen gesetzt und kann dann das Innere der Kathedrale vor Regen schützen. Meterdicke Holzbalken sind erst an 10 von 60 Gewölben angebracht. Die Sicherungsarbeiten im Inneren von Notre-Dame dauern noch mindestens bis zum Sommer. Erst danach kann der Wiederaufbau beginnen. Präsident Macron hatte sich zunächst für einen teilweise modernen Wiederaufbau ausgesprochen, war dann aber zurückgerudert. Die Kathedrale soll nun originalgetreu aufgebaut werden, sagt General Jean-Louis Georgelin, der Beauftragte für den Wiederaufbau. Wir haben unser Konzept für den Wiederaufbau vorgelegt. Der Spitzturm, gebaut von Viollet-le-Duc, soll originalgetreu rekonstruiert werden. Den Dachstuhl werden wir wieder mit Blei verkleiden und der Dachstuhl selbst wird wieder aus Holz sein. An der Wahl der Materialien gibt es durchaus Kritik. Der Dachstuhl von Notre-Dame ist fast völlig abgebrannt, weil er aus Holz war. Das giftige Blei, das dabei freigesetzt wurde, hatte die Kathedrale und große Teile der Umgebung kontaminiert. Noch immer laufen die Reinigungsarbeiten und sie verzögern den Wiederaufbau. Der soll in großen Teilen 2024 abgeschlossen sein. Das zumindest hatte Frankreichs Präsident Macron kurz nach dem Brand angekündigt und beim Baustellenbesuch auch noch einmal bekräftigt. Wir schauen heute auf die kommenden 3 Jahre. Sie machen ihre Arbeit hier gründlich und professionell, aber wir müssen auch unsere gesetzten Ziele erreichen. Experten allerdings glauben nicht, dass am 5. Jahrestag des Brandes auch nur Teile der Kathedrale offen sein werden. Frühestens im Dezember 2024 könnte das der Fall sein. Und bis Notre Dame wieder so steht, wie sie vor dem Brand war, wird es mindestens noch 10 bis 15 Jahre dauern.
2 Jahre nach dem Brand in Notre Dame. Mit diesem Bericht von Sabine Wachs gehen die Informationen am Abend zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch hier im Deutschlandfunk die Kommentare ab 19.05 Uhr mit einem Pro und Contra zum gekippten Berliner Mietendeckel und auch zu den verhaltenen Konjunkturaussichten. Dankeschön für Ihr Interesse, danke fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche noch einen schönen Abend.